Deutschlandfunk. Streitkultur.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon und unserer Frage: Gibt es zu viele schlechte Nachrichten? Und damit ist natürlich nicht gemeint, ob es zu viele schlimme Dinge sind, die in der Welt passieren. Das haben wir ja nicht immer in der Hand, sondern ob es gut, ob es vernünftig, ob es sinnvoll ist, dass in erster Linie die negative Nachricht eine Nachricht ist.
Über 29 Millionen Menschen haben sich bereits in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Jeder Zehnte entwickelt Langzeitfolgen.
Wir blicken in die Ukraine. Anfang Juli verkündete das russische Verteidigungsministerium eine operative Pause im Donbass. Aber diese vermeintliche Pause, sie schafft für die Menschen in der Ukraine eine völlig neue, furchtbare Realität.
Vor den Ruinen einer zerstörten Stadt säumen Leichen dutzender getöteter Zivilisten die Straßenränder. Der Fall erschüttert die Welt.
Am 24. Mai hatte ein 18 Jahre alter Mann in der Grundschule der Kleinstadt mit einem Sturmgewehr das Feuer eröffnet und 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet. Nach dem Amoklauf hatten die Behörden immer wieder die Angaben zum Ablauf des Geschehens geändert. Inzwischen steht fest, dass die Polizei erst nach rund 75 Minuten den Täter überwältigte.
Die Behörden melden bereits hunderte Hitzetote. Und die Feuerwehren kämpfen gegen Dutzende Waldbrände.
Bei dem Versuch, die Grenzanlagen zwischen Marokko und der spanischen Exklave Melilla zu überwinden, sind offenbar deutlich mehr Menschen ums Leben gekommen als bisher bekannt.
Krieg, Konflikte, Katastrophen dominieren. Kommt dann noch, wie zurzeit, eine Weltlage hinzu, die vielen Menschen Angst macht, fühlen sich nicht wenige überfordert und suchen dann Trost in Ratgeberartikeln mit dem Tenor 5 Tipps, wie sie sich vor Stress durch Nachrichtenkonsum schützen. Doch wir gehen heute an die Wurzeln des Stresses, die Nachrichten selbst, mit zwei Menschen, die sich von Berufswegen mit Nachrichten auseinandersetzen. Da haben wir zum einen Udo Stiel, freiberuflicher Hörfunkredakteur für die Nachrichtenredaktion des WDR und des Deutschlandfunks. Und er ist Mitbetreiber des Online-Projektes Floskelwolke, das Phrasen und Floskeln hinterfragt, die in deutschen Medien gern benutzt werden. Und wir haben zum anderen Ronja von Wurmp-Seibel. Sie ist Journalistin, Autorin und Filmemacherin. Und sie hat auch ein Buch zum Thema Nachrichtenkonsum verfasst. Und an Sie, Frau von Wurmp-Seibel, die Frage, unsere Frage heute: Gibt es zu viele schlechte Nachrichten?
Na, ich würde eher so sagen, dass die vielen schlechten Nachrichten ein bisschen allein gelassen werden, in der Hinsicht, dass die Berichterstattung sehr häufig so ist oder in den meisten Fällen so ist, dass ausschließlich auf das Problem geschaut wird und ganz wenig Informationen darüber geteilt werden, wie dieses Problem zum Beispiel lösbar wäre. Natürlich gibt es viele Probleme, die sind ja de facto einfach nicht zu lösen. Aber auch bei denen können wir uns diese Frage stellen und in diese Richtung schauen oder zumindest einmal schauen, wie haben das vielleicht andere Länder gehandhabt? Viele Probleme heutzutage sind ja sehr global. Wir können andere Länder schauen, machen die das schon besser und das mitberichten. Also ich würde jetzt nicht sagen, es sind zu viele schlechte Nachrichten, sondern ich würde eher sagen, die werden ein bisschen alleingelassen, insofern, dass wir eben ganz häufig in den Nachrichten so eine Art Fehlerbericht präsentiert bekommen und eigentlich die Gebrauchsanleitung dazu fehlt, wie wir Dinge als Gesellschaft besser machen können. Und in den meisten anderen Bereichen in unserem Leben, wenn wir schauen, wie wir was Neues lernen möchten, ob wir jetzt ein Kochrezept ausprobieren oder einen neuen Sport anfangen oder eine Sprache lernen oder was auch immer, dann wird uns ja immer gezeigt, wie wir etwas gut machen können und nicht, wie wir etwas nicht machen können.
Ich ahne, dass Udo Stiel, der Nachrichtenredakteur, das ein wenig anders sieht, oder?
Ja, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich glaube, dass erstens mal, dass die Aufgabe von Nachrichten ist, Missstände zu zeigen und die Entwicklungen in der Welt so darzustellen, wie sie sind. Und ich glaube, dass die Adressierung noch nicht ausreichend ist. Denn es ist ja nicht die ausschließliche Schuld von Nachrichten oder von Redaktionen, die eben diese Nachrichten bestücken und schreiben. Sondern es sind auch die Akteure mit dabei, es sind auch die Konsumenten mit dabei, die das hören, die das bewerten und auch die Akteure, die sich ja auch genau diesen Mechanismus der Angstmache zum Beispiel zunutze machen. Und ich glaube einerseits, dass die Journalisten viel zu wenig Irrelevantes ausfiltern und dadurch allein schon dieser Eindruck entsteht, dass zu viele negative Nachrichten im Umlauf sind. Und zum anderen, es ist ja nicht so, als ob es nur Negatives gäbe. Also es gab eine Analyse vom Mitteldeutschen Rundfunk, die ging über mehrere Jahre. Da sind, glaube ich, 22.000 Nachrichtenmeldungen ausgewertet worden. Und die kamen zu dem Ergebnis, dass 22% dieser gemeldeten Themen positive Themen waren und eben nicht nur negativ.
Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt war da jetzt schon dabei, und zwar, dass es ja nicht darum geht, bei meinem Ansatz jetzt zu sagen, und den Ansatz, den auch viele andere KollegInnen teilen, dass es nicht darum geht zu sagen, wir blenden Missstände aus, sondern ganz im Gegenteil, wir schauen unbedingt auf Missstände und Probleme. Und in dem gleichen Bericht aber schauen wir dann auch, was können wir tun, um mit diesem Problem umzugehen? Also jetzt, wo wir wissen, dass es dieses Problem gibt, was machen wir damit als Gesellschaft? Und das ist eben was ganz anderes, als zu sagen, zusätzlich zu den schlechten Nachrichten gibt es noch sogenannte positive Nachrichten von Dingen, die gut laufen. Das ist natürlich auch wichtig und spielt eine wichtige Rolle. Aber wir wissen aus der Wirkungsforschung inzwischen, dass wenn wir über Probleme so berichten, dass wir nur ausschließlich das Problem beschreiben, dass eben bei den KonsumentInnen nicht das Gefühl entsteht, dass sie aufgerüttelt werden oder sagen, ah, jetzt tun wir was dagegen, das ist so schlimm, sondern ganz im Gegenteil, dass Menschen sich ohnmächtig fühlen, dass sie das Gefühl haben, oh Gott, das Problem ist so schlimm und ich kann so wenig dagegen tun, dass sie eigentlich sehr passiv werden und jetzt lapidar gesagt auf der Couch sitzen bleiben und gar nichts tun. Und das ist ja gesellschaftlich eigentlich nicht den Effekt, den, denke ich, die meisten politischen Redaktionen haben wollen, sondern wir wollen ja, oder die meisten JournalistInnen wollen ja auf politische Probleme hinweisen, damit die nicht ewig so bestehen bleiben. Das ist ja das Ziel dahinter, denke ich, bei den meisten.
Ich glaube, dass die Nachrichtenredaktionen aus dem klassischen Blick, so wie Nachrichten gefasst sind, in der ich auch arbeite und seit 25 Jahren im Deutschlandfunk versuche, 5 Minuten oder 10 Minuten Sendungen zu füllen, das ist die falsche Adresse oder der falsche Platz, weil dafür ist dieser Platz gar nicht da. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn ich im Dienst als Dienstleiter am Platz sitze, habe ich im besten Fall eine 10 Minuten Sendung. Das sind 150 Zeilen. Davon können Sie 10 Zeilen Wetter abziehen, bleiben Ihnen 140 übrig und dann kriegen sie mit 10 Zeilen pro Meldung 14 Themen unter. Das ist eine ganze Menge und das passiert stündlich. Wenn ich das Ganze auf 5 Minuten drehen muss, habe ich höchstens noch 75 Zeilen übrig. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel zur Ukraine. Da gibt es meistens den Fall, dass wir eine Lagemeldung haben und eine diplomatische Entwicklung haben. Das passt schon nicht in eine, deswegen machen wir 2 Meldungen draus. In der 5-Minuten-Sendung kriege ich entweder die diplomatische Lage oder die militärische Lage unter, aber nicht beides. Ich nehme dann die Version, die am neuesten ist, was Nachrichten eben ausmacht. Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich glaube, wir sind nicht ganz der richtige Ansprechpartner. Was wir dafür bräuchten, wäre Fläche und Platz, und die gibt es ja. Also zwischen diesen Sendungen gibt es ja noch 50 bzw. 55 Minuten Sendezeit, die auch gefüllt werden können. Aber ich glaube, in den Nachrichten selber ist das einfach nicht unterzubringen, rein praktisch gesehen.
Also ich stimme Ihnen teils zu und teils bin ich etwas zuversichtlicher, dass sich da doch noch was ändern lässt. Also klar, je weniger Zeit man hat, desto schwieriger ist das natürlich. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt Nachrichten gesagt habe, meinte ich gar nicht das streng journalistische Nachrichtenformat, sondern quasi alles Mögliche quasi in diesem Bereich. Aber jetzt mal, um genau auf echte, in Anführungszeichen, Nachrichten darauf anzusprechen. Ich glaube, dass es dann natürlich schon stimmt, dass da jetzt nicht irgendwie die große Hintergrundberichterstattung noch da drin sein kann und ja auch gar nicht soll. Das ist ja nicht die Funktion von Nachrichten, haben Sie sicherlich recht. Aber ich glaube, ein Ding, das schon möglich wäre oder was ich zumindest mir häufig wünschen würde, wäre schon, es gibt ja zum Beispiel auch Nachrichten, wo dann ein ganz kurzes, zum Beispiel Interview mit einem Politiker, einer Politikerin oder ein kurzes Zitat zitiert wird oder irgendetwas in diese Richtung. Und was man da schon machen kann, ist zum Beispiel eine andere Frage zu stellen, die mehr in Richtung Zukunft in dem Sinne, dass sie sagt, okay, wie kommen wir da wieder raus? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Das ist manchmal schon nur ein kleiner Satz, oder ich war einmal beim Interview eingeladen, das ging länger und deswegen habe ich da mehrere Nachrichtenschleifen mitgehört, was ich sonst gar nicht so mache, und da ging es um den Gender Pay Gap, das war eben der Tag, an dem die Frauen quasi anfangen, überhaupt mitzuverdienen sozusagen im Vergleich zu den Männern, und da habe ich mir gedacht, da wurde dann eben berichtet, wie groß der ist und warum das natürlich sozusagen schlecht ist, und da hätte ich mir gedacht, ach, das wäre so gut, jetzt noch in einem Satz dazu zu sagen, und das ist in vielen Fällen eben tatsächlich nur ein Satz, in dem Beispiel konkret zu sagen, in Island gibt es den nicht mehr, einfach weil bestimmte Maßnahmen getroffen worden sind. Und das ist da natürlich auch eine Sache, die man recherchieren muss. Und ich weiß, dass Zeit im Alltag da auch nicht immer so da ist. Aber meine Erfahrung ist schon, je mehr wir das trainieren, desto schneller kommen wir auch bei diesen Fragen an, landen bei den Fakten, haben die vielleicht auch schon im Hinterkopf bei dem einen oder anderen Thema. Und gerade so Sachen wie jetzt Gender Gap Tag sozusagen, das ist ja ein Ereignis, wo wir wissen, das kommt, das können wir dann gut vorbereiten. Also ich stimme Ihnen zu, dass das bestimmt nicht bei jeder Nachricht klappt, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen Spielraum. Bei einigen wird es, glaube ich, schon gut gehen.
Ja, es ist in der Tat eine Zeitfrage. Und ich glaube, wenn wir ein Bündnis gründen wollten, dann würden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sagen würde, dann mach doch mal eine 30-Minuten-Tagesschau, da passt auch was rein.
Absolut, ja. Das fände ich ist insofern auch ein wichtiges Thema, weil wenn wir jetzt zu der Frage gehen, wie wir Nachrichten konsumieren, es natürlich auch heutzutage ja die Entwicklung bei vielen Menschen zumindest ist, auch über Social Media, darüber einfach, dass wir Nachrichten auf so vielen verschiedenen Kanälen heutzutage empfangen. Ich glaube, die allermeisten von uns konsumieren mindestens 7 bis 10 Mal, vielleicht sogar noch viel häufiger am Tag in irgendeiner Form Nachrichten und häufig tatsächlich sehr kurz. Und das wäre natürlich, ist natürlich was beim Konsum hilft, wenn wir versuchen, das etwas zu bündeln und zu sagen, so, jetzt nehme ich mir mal eine halbe Stunde und informiere mich dazu. Aber ich glaube auch, ich möchte auch ein bisschen dafür werben, dass das auch in der Kürze der Form schon geht. Und vielleicht, Sie haben ja vorhin das auch angesprochen, dass Sie manchmal sich auch entscheiden müssen, welche Nachricht bringe ich überhaupt noch mit rein, weil die Zeit sogar so knapp ist. Und auch bei der Auswahl können wir natürlich das ein bisschen mit berücksichtigen und uns fragen, vielleicht nicht nur, was ist neu, das tun Sie ja sowieso, aber sondern eben auch zu fragen, was ist relevant, und das tun Sie auch. Aber was ich jetzt meine ist, und dann bei der Frage nach der Relevanz mit im Blick zu behalten, okay, wenn das jetzt eine Nachricht ist, aus der wir wirklich lernen können, hey, so könnte man es besser machen, dass wir dann vielleicht die Relevanz ein bisschen anders beurteilen. Also das ist, denke ich, auch noch so ein Punkt, wo man auch in einer, ja, in, sag ich mal, einer knapp bemessenen Sendezeit da noch einiges rumschrauben kann, sozusagen.
Wobei ich immer denke, wenn man überlegt, wo kann man etwas besser machen? Also dieses etwas besser machen ist ja schon eine Wertung. Ja, das gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, konstruktiver Journalismus, wie Sie ihn zum Beispiel vertreten, schön und gut. Aber da wird ja schon definiert, in welche Richtung etwas gehen sollte. Das heißt, verliert dann der Journalismus nicht oder gerade auch der Nachrichtenjournalismus ein Stück weit seine Unabhängigkeit? Oder seine Unparteilichkeit, würde ich sagen.
Also das ist ja immer so ein Anspruch, den Menschen an JournalistInnen haben, dass sie quasi ein komplett weißes Papier, total neutral sein. Das ist schlichtweg nicht möglich. Wir alle
wachsen
mit Erfahrungen auf. Wir haben einen politischen Blick. Es ist natürlich wichtig, dass wir jetzt nicht gleichzeitig für eine Partei kandidieren und über die berichten oder so, ne? Klar. Oder es gibt Bereiche, wo ich das dann als kritisch empfinde. Jetzt zum Beispiel die Ehefrau von Christian Lindner, dass sie gleichzeitig Journalistin ist und mit einem Spitzenpolitiker verheiratet ist. Das stimmt natürlich schon. Also was ist besser, ist definitiv eine Wertung. Genauso wie was ist ein Problem, eine Wertung ist. Also diese Wertung treffen wir einfach. Ich persönlich mache das so in meiner Berichterstattung, dass ich versuche, das möglichst transparent zu machen. Warum ich ein Problem als Problem empfinde, sozusagen, das natürlich alles faktenbasiert und so weiter. Und das Wichtige ist, und das ist, glaube ich, eigentlich mit dieser Neutralität ursprünglich gemeint, ist, dass wir jetzt nicht Fakten leugnen dürfen, nur weil sie nicht in unser Weltbild passen. Oder dass wir nicht sagen dürfen, eigentlich sind die Fakten so, aber ich hätte viel lieber, dass es so wäre, und deshalb lasse ich das weg. Also das ist eigentlich dieser Neutralitätsanspruch, der tatsächlich aber sehr häufig so verstanden wird, dass wir als JournalistInnen zu nichts und gar nichts eine Meinung haben dürfen, was einfach nicht möglich ist.
Also ich glaube schon, dass das oberste Gebot sein muss bei Nachrichten, dass wir uns möglichst objektiv verhalten. Ganz objektiv geht das gar nicht. Das ist tatsächlich so. Natürlich haben wir eine Meinung, eine Einschätzung und bewerten ja in dem Moment, wo wir schon ein Thema auswählen oder es nicht auswählen. Und meistens, also wenn man es jetzt mal vom Informationsfluss anguckt, 99% dessen, was bei uns auf den Tisch kommt, fliegt raus. Und das bisschen, was wir für relevant halten, was dann noch überhaupt in diese 5 Minuten oder 10 Minuten Ausgaben reinpasst, das ist schon sozusagen nur an der Oberfläche gekratzt. Ich glaube aber, dass Frau von Worp-Sabel einen Punkt anspricht, den haben wir bisher noch gar nicht beleuchtet, nämlich die Medienkompetenz. Da habe ich jedenfalls persönlich den Eindruck, dass die manchmal relativ unausgebildet ist. Also es gibt, glaube ich, viele Menschen mittlerweile, gerade aus der jüngeren Generation, die so viele verschiedene Medien zugespielt bekommen, in denen auch alles Mögliche auch noch frecherweise als Nachrichten gekennzeichnet ist, was überhaupt keine Nachrichten sind, wo der Begriff quasi missbraucht wird, und die werden damit quasi zugeschüttet. Und mir fehlt irgendwo auch so ein bisschen die Problembeschreibung dafür zu sagen, ja, das müssen die aber mal irgendwo lernen. Also ich bin jetzt 52, ich habe noch irgendwann in der Schule gelernt mit Zeitungen und Radio und Fernsehen, und mehr gab es damals halt nicht. Heute haben die jungen Menschen auch schon Handys und kriegen alles Mögliche über WhatsApp und sonst irgendwas an Informationen, und das meiste wird dann auch noch als Nachricht verkleidet und ist gar keine oder ist eine Meinung oder ist im schlimmsten Falle Propaganda oder falsch. Meldungen und Verschwörungsmythen, und da fehlt mir die Medienkompetenz. Ich würde mich zum Beispiel mal fragen, warum ist das nicht längst ein Schulfach?
Also ich habe 8 Neffen und eine Nichte und da kriege ich das zumindest mit, die sind so zwischen 2 und 22, also sehr breit gestreut, dass das schon in vielen Schulen besprochen wird und auch immer wieder Thema ist. Ich kriege auch Zuschriften von LehrerInnen, die mich zu dem Thema fragen oder da quasi Tipps fragen, wie sie das bearbeiten können. Ich glaube schon, dass das ein Thema ist, sogar in Grundschulen habe ich das mitbekommen, dass das jetzt gerade mit dem Kriegsausbruch sehr intensiv besprochen wird. Und ich habe auch oft den Eindruck, dass, ich meine, das kann man natürlich jetzt so pauschal sowieso, oder ich kann das jedenfalls nicht sagen, was welche Generation da jetzt am meisten Schwierigkeiten hat. Aber ich glaube, wo ich Ihnen zustimmen würde, dass, glaube ich, oft so ein, was mir in der öffentlichen Debatte oft noch ein bisschen fehlt oder was ich mir einfach mehr wünschen würde, dass darüber gesprochen wird, eben, warum ist es wichtig, überhaupt darauf zu achten, wie viele Nachrichten und welche wir konsumieren, weil sie unser Weltbild beeinflussen, weil sie etwas mit unserer Psyche machen und weil sie beeinflussen, welche Entscheidungen wir treffen. Und da wiederum, ja, Medienkompetenz ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, aber wenn wir jetzt mal auf verschiedene Umfragen, zum Beispiel von BBC, Harvard University, dem Bayerischen Rundfunk und zuletzt dem Digital News Report von Reuters schauen, dann ist das bei KonsumentInnen schon sehr präsent, dass sie wirklich häufig sagen, hey, Nachrichten ziehen mich runter, sie geben mir das Gefühl, dass alles schlecht ist, dass ich nichts tun kann, ich wünsche mir mehr Lösungen. Also dieser Drang wird sehr, sehr deutlich bei KonsumentInnen beschrieben und da habe ich wiederum bei manchen Redaktionen, ich will da wirklich auch gar nicht verallgemeinern, das geht auch nicht aus meiner Sicht, aber bei manchen Redaktionen das Gefühl, dass denen dann wiederum so eine Art Medienkompetenz fehlt, in dem Sinne, dass sie das vielleicht gar nicht mitbekommen, dass das bei KonsumentInnen so ist und dass sie auch die Forschung dazu, die es ja gibt inzwischen, noch gar nicht so parat haben, die eben ja wirklich ganz deutlich sagt, Nachrichten haben eben einen bestimmten Effekt und da finde ich, sind wir als JournalistInnen schon auch in der Pflicht, also jetzt gar nicht so moralisch, sondern ich persönlich finde das, ist eine wichtige Frage, zu sagen, okay, wie wollen wir eigentlich in die Gesellschaft einwirken mit unserer Arbeit? Also wir haben ja eine der Funktionen, die Medien haben, ist ja zu informieren und dazu gehört ja auch, was die Informationen mit Menschen machen. Und das war eben vor 50 Jahren noch gar nicht so bekannt, schlichtweg. Und heutzutage ist das aber sehr gut erforscht. Ich weiß das von vielen Redaktionen, dass das jetzt in den letzten Monaten, ich glaube, angetrieben durch Covid, aber auch ganz stark jetzt durch den Angriffskrieg in der Ukraine, dass das schon auch so Teil der Debatte wird und darüber gesprochen wird und auch experimentiert wird. Aber ich glaube, das ist eine Frage, um die wir schlichtweg nicht herumkommen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, weil die KonsumentInnen das ja schon so sehr einfordern und schon so sehr sagen, dass sie das brauchen und dass sie das einfach sich wünschen und dass sie das merken, dass ihnen das fehlt. Und das finde ich dann auch gut, dahin zu schauen.
Aber es gibt ja auch nach wie vor noch die Möglichkeit, das Gerät abzuschalten und einfach auch mal eine Nachrichtenpause zu machen oder das Handy mal wegzulegen und nicht alle 5 Minuten auf den neuesten Tweet zu gucken.
Absolut, und das tun ja auch ganz viele und das tun ja auch viele nicht nur für 5 Minuten oder eine halbe Stunde, sondern eben sehr längerfristig und dann vielleicht doch auch längerfristiger, als es sich jetzt zumindest viele Redaktionen wünschen würden. Und da finde ich ganz spannend, wenn wir in Länder schauen, die eben schon mehr diese Art der Berichterstattung machen. Dänemark ist da ein so ein Beispiel, dass da eigentlich durchweg die Erfahrungen sind, das ist eine sehr politische Art zu berichten, das hat nichts mit Weichspülen oder sonst wie zu tun, gerade weil, wenn wir Lösungen aufzeigen, wir den Menschen, die in Machtpositionen sind, sie viel mehr zum Handeln zwingen eigentlich, weil wir sagen, hey, ihr könnt jetzt nicht sagen, das ist alternativlos oder uns sind die Hände gebunden oder welche Floskeln auch immer da auf uns zukommen. Und da sehen wir eben, dass die Auflagen steigen, dass Leute das wirklich gerne konsumieren. Und ich denke, die meisten Redaktionen wünschen sich ja, dass sie vielleicht ihre Reichweite verstärken können oder zumindest halten können. Und da ist das, denke ich, auch in diese Richtung eine sehr zukunftsweisende Form.
Aber da wird natürlich auch im Moment sehr viel Geschäft mitgemacht, um genau das Gegenteil zu etablieren. Ne? Also wenn ich mir angucke, dass es Redaktionen gibt, und auch große Redaktionen oder Verlage, die quasi die Provokation und das gegen den Strich bürsten und das Provozieren und das wirklich Verbreitung von Mythen sich zu beteiligen zum Geschäftsmodell erhoben haben und damit ja genau das Gegenteil dessen betreiben, was wir beide eigentlich als sinnvoll erachten, wenn auch vielleicht in unterschiedlichen Sendeflächen, das wird ja zum Geschäftsmodell erhoben und das läuft im ganzen Jahr ziemlich zuwider und das finde ich sehr, sehr schwierig, weil dadurch ja auch Nachrichtenthemen wieder platziert werden, die vielleicht auch gar keine sind, aber wenn man lang genug drüber trommelt und redet und die Leute auf die Straße bringt, dann kommen eben auch solche Bewegungen wie Querdenken plötzlich bis in die Tagesschau.
Absolut. Also da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das auf jeden Fall diese Art der Berichterstattung noch klar, dass die noch besteht und dass die auch, ich würde nicht sagen in allen Feldern, aber in einigen Feldern auf jeden Fall sich verstärkt hat oder vielleicht sich selbst noch verstärkt hat sozusagen. Also dass ich habe gar nicht den Eindruck, dass es jetzt so doppelt so viele Redaktionen so machen, aber die, die es so tun, vielleicht sehr laut tun und sehr drastisch tun und zu drastischeren Mitteln greifen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, also ich meine, das ist ja oft so in der, die Medienlandschaft ist ja sehr groß in Deutschland und auch ja sehr kleinteilig. Also es gibt wahnsinnig viele Redaktionen und das sind, glaube ich, so Prozesse, die so gleichzeitig stattfinden. Also die Tagesschau
hat
ja.
Aber da sind wir Nachrichtenmenschen doch auch ein Korrektiv.
Oder sollten es sein? Also ich glaube, dass das schlichtweg nicht gelingt, wenn eben vor allem problemfokussiert Nachrichten berichtet werden, weil, jetzt gar nicht, weil ich die gut oder schlecht finde, sondern weil ich diese Studien eben gelesen habe, in denen steht, über kurz oder lang führt es bei Leuten dazu, dass sie sich ohnmächtig fühlen, dass sie passiv werden, dass sie sich zurückziehen, dass sie aufhören, diese Nachrichten zu konsumieren. Und das ist ja eigentlich genau das jetzt nicht nur aus irgendwie finanzieller Sicht, sondern in einer Demokratie wünschen wir uns ja, dass sich möglichst viele verschiedene Leute einbringen mit verschiedenen Erfahrungen, dass sie sich informieren, dass sie Lust haben, auch mitzumachen oder wenigstens wählen zu gehen oder all diese Dinge. Und das wissen wir eben heutzutage aus Studien ganz genau, dass Nachrichten diesen Effekt in den meisten Fällen nicht haben. Und das ist, finde ich, so ein wichtiger Zusammenhang, bei dem ich mir wünschen würde, dass mehr Redaktionen den auch für sich besprechen, ganz egal mit welchem Ergebnis sie dann dabei rauskommen, aber dass es so ein Bewusstsein dafür gibt, hey, diese Nachrichten, die wir produzieren, die machen was mit Menschen und nicht immer das, was, glaube ich, viele Redaktionen zumindest eigentlich sich wünschen, nämlich aufzurütteln oder zumindest zu zeigen, hey, hier läuft was schief, so wollen wir doch eigentlich nicht zusammenleben. Und auch bei aller Neutralität gibt es ja als Gesellschaft gewisse Dinge, wo wir uns gemeinsam drauf geeinigt haben, das ist unsere Haltung. Also sowas ganz Grundlegendes wie Menschenrechte oder Meinungsfreiheit oder diese Dinge, das sind ja, das hat ja jetzt nichts, ist ja keine Haltungsfrage, sondern das steht in unserer Verfassung so, darauf haben wir uns geeinigt. Und wenn die Dinge in Gefahr sind, wenn diese Dinge verletzt werden, diese Prinzipien, auf die wir uns alle als Gesellschaft geeinigt haben, dann geht es ja auch nicht mehr darum, ist das wertend oder nicht, sondern dann geht es ja darum, das dann zu berichten und auch eben möglichst so zu berichten, dass wir da wieder hinkommen, dass wir wieder kommen in eine Richtung, wo wir eben sagen können, hey, Menschenrechte sind bei uns was wert, da können wir uns darauf verlassen, dass die eingehalten werden. So diese Themen. Also ich will nur noch mal diese Frage der Haltung mit einbeziehen, dass das ja nicht immer klein Politik ist unbedingt, sondern sehr häufig ja auch bei Nachrichten um so ganz grundlegende Werte gibt, wo die dann, finde ich, auch jenseits stehen von, wo ist da meine Haltung oder objektiv oder nicht, sondern das ist eine Haltung, auf die wir uns als Gesellschaft jedenfalls geeinigt haben.
Ein herzhaftes Plädoyer von Ronja von Wurm-Seibel, Udo Stiel, der Nachrichtenredakteur. Sie haben jetzt quasi das letzte Wort. Wie stehen Sie dazu, was sie gesagt hat?
Ich finde den Ansatz wirklich gut. Meine beiden Probleme damit sind: A, ich habe in einem klassischen Nachrichtenformat schlicht dafür keinen Platz. Und das heißt, die Frage wäre vielleicht mal zu bearbeiten, ob unsere Formate anders sein sollten, mehr Platz bieten sollten für solche Hintergründe. Also es gibt ja in Frankreich beispielsweise die 20 Uhr, die 20 Uhr Nachrichtenausgabe, die ist schon seit Ewigkeiten 30 Minuten lang. Da werden Hintergründe ergründet, da werden Interviews geführt, das ist so ein bisschen wie die Tagesthemen bei uns. Und das auf so einem prominenten Platz zu haben, vielleicht ist es da längst Zeit für. Und da kann man sicherlich dann auch solche konstruktiven Elemente auch noch mit unterbringen in den 5 Minuten oder in den 10 Minuten Deutschlandfunknachrichten, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, ist das ganz schwer möglich. Und wie gesagt, ein Fünftel ungefähr an der Sachen, die wir melden, sind auch positiv. Es ist nicht alles negativ. Wenn eine Rakete erfolgreich zum Mars startet oder ein Satellit ausgesetzt wird oder die Rente erhöht wird, das ist auch eine positive Meldung. Ich glaube, vielleicht muss man da auch ein bisschen noch das Gespür dafür bekommen, dass das alles nicht unbedingt immer negativ ist. Man kann natürlich aus allem was Negatives rauslesen. Aus den 5% Rentenerhöhung können Sie auch rauslesen, dass die Leute, die Rente demnächst irgendwie über ihre Rentenabgabe von der Steuererklärung abgezogen kommen, demnächst höhere Abzüge haben. Man kann aus allem was Negatives machen. Aber in der Regel ist da schon auch, und ich glaube, da achten wir auch schon vermehrt drauf, dass wir auch positive Sachen oder positive Entwicklungen, die sich vielleicht mal aus was Negativem ergeben haben, auch schon versuchen abzubilden.
Ja, das war die Streitkultur heute zum Thema: Haben wir zu viele schlechte Nachrichten? Vielen Dank, dass Sie dabei waren, an die Journalistin Ronja von Wurmp-Seibel und den Nachrichtenredakteur Udo Stehl. Und natürlich vielen Dank auch Ihnen, dass Sie uns zugehört haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Beetz.